Migration kann innerhalb eines Landes erfolgen. Wir haben ja gerade schon gehört, dass Sie nach Bayern gegangen sind. Es gibt Binnenmigration, es gibt grenzübergreifende Migration. Und der Begriff Migration als solcher sagt zunächst einmal gar nichts über die Beweggründe aus, aus denen sich Menschen auf den Weg machen. Das kann ökonomische Gründe haben, das kann Flucht vor Gewalt oder Verfolgung sein. Das kann die Liebe sein, es kann ganz unterschiedliche Gründe haben, warum Menschen von A nach B ziehen. Migration ist erstmal ein sehr weiter Begriff, der all die unterschiedlichen Motive und Bewegungsrichtungen mit umfasst. So in der sehr, sehr langen Geschichte der politischen Philosophie, die ja im Grunde bis mindestens auf die griechische Antike zurückgeht, sind eigentlich Fragestellungen der internationalen Politik lange Zeit kaum behandelt worden. Im Fokus hat eigentlich immer das Verhältnis des einzelnen Bürgers zu seinem Staat gestanden und die Beziehungen der einzelnen Staaten untereinander oder auch die Beziehung eines Staates zu den Menschen, die außerhalb des Staates leben, was ja das Thema Migration dann sehr stark betrifft, die sind eigentlich erst sehr spät in den Blick geraten. Das einzige Thema der internationalen Politik, das schon sehr früh historisch gesehen Aufmerksamkeit in der Philosophie gefunden hat, ist die Frage nach dem gerechten Krieg. Also die Frage, wann man gerechtfertigt Gewalt anwenden kann, weil die Beziehungen zwischen den Staaten immer schon sehr konfliktträchtig waren. Aber es ist erstmal interessant zu sehen, dass das Thema der Migration, obwohl Menschen sich ja eigentlich immer schon sehr viel bewegt haben, eigentlich immer auf dem Zug waren, lange Zeit kaum eine Rolle gespielt hat. Ja. Und vorwegnehmen kann ich, dass im Grunde eine systematische, intensive Diskussion erst seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts stattfindet. Zunächst hat dann das Thema Auswanderung etwas Aufmerksamkeit gefunden, also das Thema der Emigration. Verschiedene sogenannte Naturrechtstheoretiker im 17. und 18. Jahrhundert haben sich mit der Frage beschäftigt, ob der Einzelne denn ein Recht hat, den eigenen Staat zu verlassen. Das war zu der Zeit überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Heute ist es ein verbrieftes Menschenrecht. Aber im 17. und 18. Jahrhundert haben noch viele Naturrechtstheoretiker die Auffassung vertreten, dass der Einzelne so starke Loyalitätspflichten gegenüber dem eigenen Staat hat, dass er nicht gegen den Willen des Souveräns, des Staatsoberhauptes, den Staat verlassen kann. Und einer der ersten Theoretiker, der für ein umfängliches individuelles Recht auf Auswanderung argumentiert hat, war der englische Philosoph John Locke, der in seiner zweiten Abhandlung über die Regierung, die 1689 oder 1690, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, erschienen ist, für dieses Emigrationsrecht plädiert hat. Und ein zweiter Name, der im Kontext der Migration verdient erwähnt zu werden, ist der von Immanuel Kant. Kant hat in seiner Schrift Zum ewigen Frieden, so etwa 100 Jahre später, 1795, sich mit dem Thema des Weltbürgerrechts beschäftigt. Und zwar behandelt das Weltbürgerrecht bei Kant das Verhältnis von Staaten gegenüber Menschen, die nicht dem Staat angehören. Das Staatsrecht behandelt das Verhältnis des Staates zu den eigenen Bürgern. Das Völkerrecht behandelt die Beziehungen der Staaten untereinander. Und das Weltbürgerrecht behandelt die Beziehung des Einzelnen zu anderen Staaten. Und in diesem Zusammenhang war Kant im Grunde der Erste, der sich mit der Frage der Einwanderung beschäftigt hat und für einen Grundsatz der Hospitalität argumentiert hat. Und zwar hat Kant unterschieden zwischen einem Besuchsrecht und einem Gastrecht. Und Kant hat die Auffassung vertreten, dass jeder Mensch das Recht hat, andere Länder zu besuchen und sich zum gegenseitigen Verkehr anzubieten. Und damit meint er vor allen Dingen auch ökonomische Beziehungen zu knüpfen, Handel zu treiben und in andere Länder zu reisen und dort seine Waren, seine Arbeitskraft anzubieten. Gleichzeitig hat Kant aber argumentiert, dass kein Mensch einen Anspruch auf Wahrnehmung eines Gastrechts hat. Das heißt, jede politische Gemeinschaft war nach Kants Auffassung befugt, das Angebot derjenigen, die zu Besuch kommen, mit ihnen in Kontakt zu treten, auch abzulehnen. Nach Kants Auffassung war niemand berechtigt, einen Gaststatus einzufordern. Mit einer wichtigen Einschränkung, die er schon in einem Nebensatz gemacht hat: Voraussetzung sei, dass die Abweisung nicht den Untergang des Gastes bedeutet. Also man darf sozusagen Gäste auch vor die Tür setzen, salopp gesprochen, aber das darf nicht zu dem physischen Untergang der Gäste führen. Und insofern hat er die Möglichkeit der Zurückweisung schon in einer sehr wichtigen Hinsicht eingeschränkt. So, neben diesen beiden ersten Wegmarken in der Diskussion um das Migrationsrecht ist noch zu nennen ein Ihnen wahrscheinlich eher unbekannter Philosoph, nämlich Henry Sidgwick, einer der Urväter des englischen Utilitarismus, der Ende des 19. Jahrhunderts eine wichtige Schrift, The Elements of Politics, geschrieben hat, in der er sehr ausführlich die Frage des freien Warenverkehrs und die Frage des freien Personenverkehrs behandelt. Und danach passiert wiederum lange Zeit überhaupt nichts. Und schon zwischen diesen drei gerade genannten Autoren und diesen drei gerade genannten Werken lag immer ungefähr eine Zeitstrecke von 100 Jahren, in der keine wirkliche Diskussion stattgefunden hat. Und im Grunde setzt erst, wie anfangs schon kurz erwähnt, eine sehr umfangreiche und systematische Diskussion in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts ein und vor allen Dingen in der englischsprachigen Philosophie, die heutzutage ohnehin als dominierend gelten kann. Es ist nicht so ganz klar, was Anlass gegeben hat zu dieser Diskussion. Wahrscheinlich hat es viel mit dem Vietnamkrieg und den Boats People zu tun, die nachher stark das öffentliche Bewusstsein geprägt haben. Aber seit dieser Zeit hat sich eine sehr umfangreiche Diskussion entwickelt und eine ganze Reihe von Theorien sind ausbuchstabiert worden. Ich will vielleicht, um das nicht zu lange auszudehnen, nur kurz auf zwei wichtige anfängliche Beiträge in dieser Diskussion hinweisen. Das eine war ein Buch des amerikanischen Philosophen Michael Walzer mit dem Titel Sphären der Gerechtigkeit, das 1981 erschienen ist. Und Michael Walzer verdanken wir eine sehr einfache, aber trotzdem irgendwie neue Erkenntnis. Michael Walzer diskutiert in diesem Buch Sphären der Gerechtigkeit Fragen der Verteilungsgerechtigkeit und stellt dem voran die Überlegung, dass sämtliche Güter, die wir verteilen, eigentlich immer nur unter den Mitgliedern einer Gesellschaft verteilt werden. Und insofern sagt er, das wichtigste Gut, das wir zu verteilen haben, ist die Mitgliedschaft in unserer Gesellschaft. Das ist sozusagen die erste Entscheidung über die Verteilung eines Gutes, das allen anderen Verteilungsentscheidungen vorangeht. Also Sie können sich das mit einer einfachen Analogie klar machen. Bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, wie denn ein Kuchen unter den Anwesenden verteilt werden soll, müssen wir erstmal eine vorherige Entscheidung darüber treffen, wer denn überhaupt das Recht hat, an der Kaffeetafel Platz zu nehmen. Und im Grunde geht es genau um diese Frage bei der Ethik der Migration. Wer hat überhaupt ein Recht, an der Kaffeetafel zu sitzen? Und dann stellen sich alle anderen weiteren Verteilungsfragen erst nachrangig. Und das ist eigentlich eine ganz schlichte Erkenntnis, die aber so vorher niemand formuliert hat. Und ein zweiter Autor, der sehr einflussreich geworden ist und erst kürzlich noch ein ganz neues Buch zu dem Thema vorgelegt hat, war Joseph Cairns, auch ein Amerikaner, der das Staatsbürgerschaftsrecht mit einem Privileg des Feudalismus verglichen hat. Und das insofern eine Politik der geschlossenen Grenzen kritisiert hat. Cairns hat darauf hingewiesen, dass ja eigentlich niemand von uns es moralisch verdient hat, in einer so wohlhabenden Gesellschaft wie Deutschland mit all den ökonomischen und sozialen Wohltaten geboren zu werden, so wie es niemand verdient hat, in einer Gesellschaft wie Somalia oder Bangladesch geboren zu werden. Und diese anfängliche Ungerechtigkeit, diese ungleiche Verteilung von Startchancen, die wird Cairns zufolge durch eine Politik der geschlossenen Grenzen noch zementiert. So wie feudale Standesgrenzen nicht überwunden werden können, der Bauer nie Aristokrat werden kann, ist es dem Menschen, der in Bangladesch geboren wird, wenn die Grenzen geschlossen bleiben, verwehrt, hier an Wohlstand und den sozialen Leistungen zu partizipieren, weil er einfach nicht die Chance hat, seine Ausgangsposition zu verlassen und seine ohnehin schon schlechteren Startchancen zu kompensieren. Und auch das ist eine Gerechtigkeitsüberlegung, die einen relativ wichtigen Einfluss in der ganzen Diskussion hatte. So, da wären wir dann im Grunde auch schon bei einem kurzen Überblick, den ich Ihnen jetzt noch anbieten könnte. Das gerade war jetzt sozusagen ein sehr kurzer historischer Abriss über so verschiedene Wegmarken in der Diskussion zur Migrationsethik. Wie gerade schon gesagt, hat sich die Debatte jetzt sehr stark weiterentwickelt und ist sehr ausdifferenziert. Und jetzt im zweiten Schritt würde ich Ihnen noch kurz ein paar Worte dazu sagen, welche inhaltlichen Fragen denn heute in der Migrationsethik diskutiert werden. Und dann haben wir ja vielleicht schon Anknüpfungspunkte, um gleich ins Gespräch zu kommen. Also die grundsätzliche Frage ist eigentlich die, die ich gerade schon angedeutet habe. Inwiefern, wenn überhaupt, haben Staaten das Recht, ihre Grenzen gegen einwanderungswillige Personen zu verschließen? Die Frage stellt sich im Grunde in zweierlei Hinsicht. Inwiefern haben Staaten ein Recht, andere Menschen von ihrem Territorium auszuschließen? Im Grunde beanspruchen Staaten ja immer Hoheitsrechte über ein bestimmtes Stück Erdoberfläche und beanspruchen für sich das Recht, andere Menschen vom Betreten dieses Landes ausschließen zu können. Und das ist ja gar nicht so einfach zu erklären, warum nun eine bestimmte Gruppe von Menschen einen moralischen Anspruch haben soll, ein bestimmtes Stück Territorium zu besetzen und anderen den Zugang zu verwehren. Und eine zweite Dimension dieses Rechts auf Ausschluss, auf Ausgrenzung, betrifft die Frage, inwiefern haben politische Gemeinschaften bzw. staatliche Gemeinschaften das Recht, anderen Menschen die Mitgliedschaft in dieser Gemeinschaft zu verwehren, also ihnen den Bürgerstatus vorzuenthalten. Beides scheint auf den ersten Blick zusammenzufallen. Im Grunde sind es aber zwei unterschiedliche Fragen, denn es könnte ja sein, dass eine politische Gemeinschaft zwar das Recht hat, anderen die Mitgliedschaft zu verweigern und ihnen keinen vollen Bürgerstatus zu gewähren, aber nicht unbedingt ein Recht hat, andere am Betreten des Landes zu hindern. Insofern müssen im Grunde diese zwei Fragen, territorialer Anspruch und Ausschluss von Mitgliedschaftsrechten, nochmal getrennt diskutiert werden. Das ist im Grunde die Kernfrage. Eine weitere Frage, die sich im Anschluss daran stellt, ist die, ob Staaten, wenn es ihnen überhaupt erlaubt sein soll, ihre Grenzen zu schließen und nach ihrem eigenen Gutdünken andere Menschen zuzulassen, ob sie dann ganz willkürlich Kriterien ansetzen dürfen oder ob sie bestimmten moralischen Kriterien bei der Regulierung der Einwanderung unterliegen. Also ob es ihnen einfach erlaubt sein sollte, nun ihren Bedarf an Fachkräften zu befriedigen und dafür andere Menschen, die vielleicht die Aufnahme viel dringender benötigen, nicht hereinzulassen. Und ob es erlaubt sein sollte, Menschen, die einer bestimmten Religion angehören, zu bevorzugen und andere eher zu diskriminieren und so weiter. Also bei der Auswahl unter den Kandidaten der Migranten stellt sich dann nochmal die Frage, inwieweit die Diskriminierung erlaubt sein sollte und eine Befriedigung eigener Interessen. Wenn man dann Migranten hineingelassen hat, stellt sich die weitere schwierige Frage, ob man sie genau so behandeln muss, wie die Menschen, die schon von Geburt an oder seit langer Zeit dieser Gemeinschaft angehören. Viele migrationswillige Menschen wären wahrscheinlich bereit, auch eine Staatsbürgerschaft zweiter Klasse anzunehmen, wenn sie nur hereinkämen. Und mit Staatsbürgerschaft zweiter Klasse meine ich einen Status, der ihnen dauerhaft weniger Rechte zugesteht, ihnen aber vielleicht die Möglichkeit gibt, eine Arbeit aufzunehmen und überhaupt ins Land hineinzukommen. Und wahrscheinlich wären sehr, sehr viele Menschen bereit, unter diesen Bedingungen in die reichen, wohlhabenden westlichen Staaten zu kommen. Die Frage ist aber, ob das ihnen gegenüber fair wäre, selbst dann, wenn sie selbst damit einverstanden wären. So, und ein vierter und letzter Punkt, und dann bin ich schon fertig. Ein vierter und letzter Punkt, der in letzter Zeit immer intensiver diskutiert wird, hat mit der Frage der Emigration, der Auswanderung zu tun. Eigentlich war lange Zeit die Emigration überhaupt kein Thema in der Ethik, weil es als ausgemacht gilt, dass jeder Mensch ein individuelles Recht hat auf Auswanderung. Das ist im Grunde auch in den Menschenrechtspakten verankert. Jeder Mensch hat das Recht, jedes Land, auch sein eigenes, zu verlassen. Hingegen gibt es in den Menschenrechtsdokumenten kein Recht darauf, in irgendein Land einzureisen, aber es gibt ein verbrieftes Recht, herauszukommen. Also mit einer Ausnahme, es gibt ein Menschenrecht darauf, in sein eigenes Land wieder einreisen zu dürfen. Also die Ausbürgerungspraktik der DDR gegenüber Regimekritikern war immer schon menschenrechtswidrig. Aber das ist die einzige Ausnahme, die man in den Menschenrechtspakten findet. Also kein generelles Recht auf Einwanderung, sondern nur ein Recht, in sein eigenes Land wieder zurückzukehren. So, und in letzter Zeit ist mehr und mehr kritisch hinterfragt worden, ob es eigentlich Entwicklungs- und Schwellenländern überhaupt zumutbar ist, dass so viele ihrer Fachkräfte, die im eigenen Land ausgebildet werden, nach der Ausbildung, die ja unter schwierigen Bedingungen häufig stattfindet, dann diesem Land den Rücken kehren und bessere Verdienstmöglichkeiten in anderen wohlhabenderen Gesellschaften suchen. Das diskutiert man unter dem Stichwort Brain Drain, also Abwanderung von Fachkräften, von Gehirnen. Abfluss von Gehirnen heißt es ja im Grunde wörtlich übersetzt. Und mittlerweile gibt es einige Theoretiker, die die Auffassung vertreten, dass es legitim sein kann, für Entwicklungs- oder Schwellenländer Menschen, die sie unter großer Mühe und mit großen Kosten ausgebildet haben, zumindest für eine bestimmte Zeit daran zu hindern, das Land zu verlassen, um erstmal im eigenen Land die Kosten ihrer Ausbildung abzuarbeiten, sodass die Gesellschaft ihre Investitionskosten zurückbekommt. Und insofern haben wir mittlerweile auch im Bereich der Emigration einen ausgemachten philosophischen Streit darüber, ob das individuelle Emigrationsrecht in Ausnahmefällen eingeschränkt werden darf oder nicht. Gut, und das gibt Ihnen vielleicht einen gewissen Überblick über die Themenpalette, die in der Ethik der Migration im Augenblick diskutiert wird. Und ja, vielleicht haben wir damit ja auch schon Anknüpfungspunkte für die Diskussion. wenn ich sie nicht völlig erschlagen habe.